Es ist ja legitim, von der politischen Mitte sehr stark abzuweichen. Das ist für eine pluralistische Demokratie eine Selbstverständlichkeit. Man kann auch Regierung oder gesellschaftliche Normen sehr entschieden kritisieren, solange man nicht die Grundwerte der bundesdeutschen Demokratie delegitimiert oder verwirft. Ja, das ist das, was Sie eben auch korrekt so formuliert haben, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist nicht das Grundgesetz in Gänze, sondern das ist der normative und institutionelle Kern des Grundgesetzes. Und wenn man den ganz oder teilweise ablehnt, dann würde man von einem Extremismus sprechen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil der Reihe zum Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Mit Armin Pfahl-Trober wagen wir uns dabei heute an eine Klärung dieser Begriffe. Was ist eigentlich Rechtsextremismus? Was bedeutet Rechtspopulismus? Wann und wieso nennen wir eine Politik überhaupt rechts? Dies und noch viel mehr, etwa seine Vorbehalte zum Begriff des Rechtsradikalismus, schildert Herr Prof. Dr. Pfahl-Trober in dieser Aufnahme vom Vormittag des 1. September 2024. Wir haben also aufgenommen, während zeitgleich in Sachsen und Thüringen die Wahlkabinen für die Landtagswahlen offen waren, aber bevor die Ergebnisse dann letztlich bekannt wurden. Ich freue mich über konstruktive Kritik und euer Feedback per Kommentar oder E-Mail. Mehr Infos dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und auch Hinweise, wie ihr mich bei PayPal und Steady bei der Produktion meines Podcasts unterstützen könnt. Herr Pfahl-Trober ist neu hier dabei und stellt sich, seine Arbeit und seine Beschäftigung mit den Begriffen rechts, rechtsradikal bzw. rechtsdemokratisch, rechtspopulistisch und rechtsextremistisch zuerst vor. Und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses spannenden Interviews.
Hallo zusammen, wo immer Sie mich jetzt hören mögen. Ich heiße Armin Pfahl-Trober. Die Aussprache des Namens vermutet man nicht. Wenn man die Schreibweise des Namens kennt, ist aber halt so. Die Erläuterung dazu würde aber, glaube ich, jetzt zu lange dauern. Ich bin studierter Politikwissenschaftler und Soziologe. Ich habe mein Grundstudium in Duisburg absolviert und mein Hauptstudium in Marburg und dann später in Duisburg promoviert mit einer Doktorarbeit zum Thema antisemitisch-antifreimaurischer Verschwörungsmythos in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Das hing damit zusammen, dass ich mich sehr stark schon früh für das Thema Antisemitismusforschung und Verschwörungsideologien interessiert habe. Und da bin ich bis in die Gegenwart auch dran geblieben, habe mich dann aber stärker auf mein zweites thematisches Standbein konzentriert, die Rechtsextremismusforschung. Das hing auch damit zusammen, dass 1989 die AfD der 90er Jahre, nämlich die Partei die Republikaner, Wahlerfolge hatte. Und das damit auch ein öffentlich wichtiges Thema wurde. Ich habe dann diverse wissenschaftliche Aufsätze und Bücher veröffentlicht und bin auf zufällige Umwege, will ich das jetzt mal nennen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln geworden. Das war im Jahr 1994 und war genau 10 Jahre und 2 Tage dann in dieser Behörde in der Abteilung 2 zum Rechtsextremismus. Und ich bin seit 2004 Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung mit den Arbeitsschwerpunkten politischer Extremismus und politische Ideengeschichte. Diese langjährige Beschäftigung mit dem Thema Extremismus erklärt auch, warum ich hier wohl auch eingeladen wurde, dazu vorzutragen und Fragen zu beantworten. Und ja, das ist sozusagen meine Perspektive auf dieses Thema. Vorab möchte ich schon sagen, all das, was ich sage, ist selbstverständlich meine Auffassung als Politikwissenschaftler. Wenn ich andere Auffassungen referiere, dann in einem beschreibenden Sinn, dann kritisiere ich die dann auch oder mache Unterschiede zu meiner Position deutlich. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Gesichtspunkt für die Einordnung meiner Aussagen, ja, dass man dazu einen Bezug dann auch hat, wie das gemeint ist. Ja. Ja, ansonsten zu meiner Person noch. Ich gebe auch ein wissenschaftliches Jahrbuch heraus, das heißt Jahrbuch für Extremismus und Terrorismusforschung zusammen mit meinem Kollegen Hendrik Hansen und habe vor 2 Jahren ein Buch, das ist meine letzte Buchveröffentlichung gewesen, Intellektueller Rechtsextremismus, das Gefahrenpotenzial der neuen Rechten im Bonner J.H.W. Dietz Verlag erschienen, veröffentlicht. Und habe mich eben auch im Zusammenhang mit den Analysen zum Rechtsextremismus eben auch mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt, die Thema für den Podcast hier sind.
Die Begriffe, die wir heute klären wollen, sind die Worte rechts, rechtsradikal, rechtsextremistisch und rechtspopulistisch. Fangen wir mal ganz vorne an. Wo kommt es eigentlich her, dass wir politische Einstellungen unter einer Richtungsangabe positionieren und gruppieren?
Naja, also zunächst mal gibt es ein ganz allgemeines Interesse daran, Dinge zu sortieren und einzuordnen, um einen Überblick zu Phänomenen zu haben. Das ist unabhängig von dieser spezifischen Frage so. Und das erklärt eben auch die Ordnungs- und Schubladendenke der Menschen, warum solche Fragestellungen von Bedeutung sind. So. Das wäre so eine allgemeine Antwort darauf.
Aber warum dann rechts, links? Warum nicht oben, unten, vorne, hinten?
Ja, das ist eher ein historischer Zufall gewesen. Da gibt es die lange Geschichte zu, dass in der französischen Nationalversammlung 1789 es aus der Blickrichtung des Präsidenten eine besondere Sitzverteilung gab, dass auf der rechten Seite die Anhänger des damaligen politischen Systems saßen. Und auf der linken Seite die Gegner, die eine bürgerliche Revolution anstrebten. Und aus dieser Zufälligkeit heraus ergab sich dann eben die Einordnung politisch links und politisch rechts. So, ja. Ich darf vielleicht an der Stelle einen kleinen Exkurs mal machen. Ich habe mal im Internet einen Vortrag gehört von einem Vordenker der neuen Rechten. Mein Name ist Karl-Heinz Weißmann, der hat einen Vortrag zu links und rechts gehalten und darauf verwiesen, dass in sehr vielen Kulturen und Sprachen mit dem Begriff rechts das Richtige verbunden wird und mit dem Begriff links das Falsche verbunden wird. Und er suggerierte, dass allein von daher schon belegbar sei, dass das Rechte das Richtige und das Linke das Falsche sei. Es gibt ja auch diesen Begriffsgebrauch in der deutschen Sprache, dass wenn jemand charakterlich nicht so in Ordnung ist, wird er als Linker oder Links bezeichnet. Das ist hier für unseren Zusammenhang völliger Unfug. Na, das spielt hier überhaupt keine Rolle, sondern es geht um besondere Eigenschaften im politischen Denken, die Differenzierung von links und rechts dann inhaltlich veranschaulichen. Vielleicht sage ich dazu auch was nochmal mit dem Hinweis, dass ich jetzt hier keine allgemeingültigen, letztgültigen Erkenntnisse vortrage, sondern angesichts der Komplexität und Vielfältigkeit dieses Themas eben nur eine Annäherung präsentieren kann. Und wenn es um die Unterscheidung von links und rechts im politischen Raum geht, dann empfehle ich immer die Lektüre eines kleinen Büchleins, was Anfang der 90er Jahre auch in deutscher Sprache erschienen ist und von dem italienischen Rechts- und Sozialphilosophen Norberto Bobbio stammte. Das ist ein von der politischen Ausrichtung her eher links gemäßigter Intellektueller von hohem moralischem Ansehen in Italien gewesen. Er ist zwischenzeitlich verstorben, der darüber reflektierte, Anfang der 90er Jahre, dieser Grund des Reflektierens hat etwas mit der damaligen politischen allgemeinen Situation zu tun, was denn der Unterschied von links und rechts ist. Ja. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die Einstellung zum Prinzip der Gleichheit hier ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist. Und man merkt schon, wenn ich darauf abstelle, dass ich diese Auffassung auch teile, wenngleich sie nicht eine allgemein oder letztgültige Auffassung sein kann, aber sie kommt dem Gemeinten doch sehr, sehr nahe, dass das ein ganz interessanter Ansatz ist. Ja. Und Bobbio war der Auffassung, dass links sein heißt, immer mehr auf eine soziale Gleichheit vor allem abzustellen und rechts heißt, immer mehr auf eine Ungleichheit abzustellen. Ja. Beides hat er nicht zwingend gewertet, obwohl er sich selber eher als gemäßigter Linker verstanden hat. Denn man kann ja auch Ausdruck von Ungleichheit als Ausdruck von Vielfalt interpretieren. Es kommt eben dann ganz darauf an, was man konkret unter Ungleichheit versteht und welche Konsequenzen das für eine Gesellschaft hat dann in der Hinsicht. Aber das ist sozusagen so eine Grundaussage in einer politisch rechten Auffassung eher die Ungleichheit zu sehen, in einer politisch linken Auffassung eher die Gleichheit zu sehen. Ja. Bobbio hat dann aber auch noch ausdifferenziert, auf diesen Punkt kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, denn er sprach von einer radikalen oder extremen Linken und Rechten und einer gemäßigten Linken und Rechten. Und er machte diese Differenzierung daran fest, wie stark die Idee der Gleichheit in den entsprechenden Richtungen vertreten war. Das heißt, er ging davon aus, dass es eine gemäßigte Rechte gebe, für die die politische Freiheit wichtig ist, und eine extreme, so hat er das genannt, so war seine Formulierung, so eine extreme Rechte, wo die individuelle Freiheit nicht so relevant ist. Und das Gleiche seitenverkehrt natürlich für eine autoritäre, extreme Linke und eine demokratisch-freiheitliche Linke, ja, unterschieden. Ja, das ist also sozusagen eine nicht nur eine eindimensionale, sondern eine zweidimensionale Unterscheidung, die er hier angeführt hat. Also nicht nur die Pole links und rechts, sondern auch die Pole zu Freiheit und Unfreiheit als Differenzierungsmerkmal. Und das ist auch für mein Verständnis davon wichtiger Orientierungsrahmen, wobei ich gleich an der Stelle sage, dass es auch Phänomene im politischen Raum gibt, wo diese Differenzierung nicht so leicht anzustellen ist. Es gibt auch im politisch rechten Spektrum Positionen zur sozialen Wirtschaftspolitik, die dort eher eine linke Ausrichtung haben, was die Bedeutung der Gleichheit, der sozialen Gleichheit angeht. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen. Ja, das vielleicht so als Orientierung für die Definition von rechts und die Unterscheidung von links.
Dieses zufällige Sitzen auf der rechten oder linken Seite vom Präsidenten ausgesehen, das hat sich ja dann in späteren Parlamenten, wie etwa der Paulskirche, dann weitergetragen. War das dann auch wieder Zufall oder hat man sich da auf diese Ursprungssitzordnung berufen und sich bewusst rechts oder links eingeordnet?
Es dürfte ein Mix beider Gründe gewesen sein. Ja, also dass sich diese Sitzordnung natürlich so ein bisschen im französischen Kontext etabliert hat und ja kulturell, politisch verbreitet wurde. Aber ich würde dieser Sitzordnung dann keine so große Bedeutung beimessen. Das ist der formale Anlass, warum es sowas gab. Es ist aber für das Verständnis dieser politischen Begrifflichkeiten nicht wirklich relevant.
Wenn wir auf das 19. Jahrhundert schauen, weil ich gerade die Paulskirche erwähnt habe, was sind da die typisch rechten politischen Ideen und Einstellungen?
Ja gut, das 19. Jahrhundert ist eine politische Zeit gewesen, wo die Werte der liberalen Demokratie nicht so diese breite öffentliche Anerkennung hatten, wie das heute der Fall ist. Und insofern hat sich im rechten politischen Spektrum eine Orientierung an traditionellen politischen gesellschaftlichen Vorstellungen breit gemacht oder bestand, nicht breit gemacht, sondern die bestand ja und wurde verteidigt, also die autoritäre Ordnung einer Gesellschaft ausgerichtet an einer Monarchie, die deren ideologische Legitimation durch die Religion, ja, das sind so ganz wichtige Faktoren in der Hinsicht, aber auch so, das sind sozusagen die positiven Bilder oder die bejahten Dimensionen und die negativen Dimensionen. Das Abgelehnte bei der ganzen Geschichte ist, dass man die Demokratisierung und Liberalisierung von Gesellschaft abgelehnt hat. Eine Besonderheit des rechten Spektrums im allgemeinen Sinne war und ist immer, dass gesellschaftlicher Fortschritt mit Skepsis oder Ablehnung angesehen wurde. Was jetzt auch nicht wertend gemeint ist, gibt bestimmte Entwicklungen, die als fortschrittlich gelten, die in einem normativen Sinne nicht fortschrittlich sind oder ja, unkritisch zu betrachten wären. Aber auch das ist wieder eine andere Frage an dieser Stelle. Ja, also diese Auffassung, man müsse zurück zu einer idealen Gesellschaftsordnung vor der geistigen französischen Revolution. Das sind so Prägungen, die den Konservativismus des 19. Jahrhunderts oder die politische Rechte des 19. Jahrhunderts eben sehr stark prägt. Und das geht auch bis ins 20. Jahrhundert hinein, also im deutschen Kontext bis in die Weimarer Republik hinein. So.
Sie haben eben auch den Aspekt der Ungleichheit erwähnt und da denke ich jetzt an sowas wie Chauvinismus, Rassismus und völkische Ideen. Also wann kam denn in das rechte Spektrum die Idee hinein, dass es auch eine fundamentale Ungleichheit zwischen Menschen gibt?
Naja, diese Auffassung von Ungleichheit von Menschen, die hat es eigentlich schon viel früher gegeben, dass insbesondere in Europa die unterschiedlichsten Denker, das gilt leider auch, sag ich mal, für die Denker der Aufklärung, also ob sie bei Kant oder Voltaire nachschauen, gab es auch herabwürdigende Bemerkungen zu afrikanischen Menschen, teilweise auch zu Juden in Europa. Und bis man dann den Angehörigen der Mehrheitskultur, also den christlich geprägten Menschen, dann höheren Status zugewiesen hat oder den weißen Menschen höheren Status zugewiesen hat. Das ist also nicht eine Denke, die nur im politischen Spektrum vorhanden war, sondern die ist auch, wenn man diesen Begriff links eben auf die liberalen Kräfte dieser Zeit anwendet, dann auch in diesem politischen Spektrum gab. Übrigens später durchaus auch im sozialistischen Kontext von linker Ideologie war man keineswegs immer internationalistisch und antirassistisch ausgerichtet. Das sind so Idealisierungen, die man im Nachhinein gerne vornimmt, die aber nicht der ideengeschichtlichen Entwicklung in der Realität entsprachen.
Nach dieser Besprechung der vergangenen Einstellungen gehen wir mal ins Heute. Wir nehmen tatsächlich 1. September auf, also dem Tag der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und daher würde ich Sie erstmal gerne fragen, im heutigen politischen System Deutschlands, was sind denn typisch rechte politische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle Positionen?
Dazu muss man vielleicht noch folgende Einschränkung machen, dass heute im öffentlichen Sprachgebrauch rechts allzu schnell mit rechtsextremistisch gleichgesetzt wird oder identifiziert wird. Und das scheint mir eine etwas eindimensionale Sicht zu sein. Ich würde eine Differenzierung machen wollen zwischen einer rechtsdemokratischen Auffassung und einer rechtsextremistischen Auffassung. Zu den Besonderheiten des Rechtsextremismus kommen wir sicherlich später nochmal. Aber es ist mir gerade in dem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen. Beispielsweise wird die CDU im Links- und Rechtsspektrum der Bundesrepublik Deutschland eher rechts als links angesiedelt werden. Und man wird zum Beispiel der CDU unter Merz eher eine Tendenz nach rechts im Vergleich zu der CDU von Frau Merkel zu schreiben. Das wirkt aber, wenn man so formuliert, wie die Begrifflichkeiten öffentlich benutzt werden, als eine eher schiefe Auffassung von dem, was die CDU verkörpert oder wenn man sie mit politisch rechts identifiziert. Die CDU würde das auch von sich selbst weisen und sie als Partei der Mitte verstehen mit einer konservativen Orientierung dann in der Hinsicht. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn wir rechts und rechtsextremistisch das in einen Zusammenhang bringen und diesen Begriff darauf fixieren, dann spielen eigentlich traditionelle Vorstellungen des politischen Denkens dort eine Rolle, die um so Begrifflichkeiten herum gerichtet sind wie Elite, Geschichte, Natur, Tradition, aber auch Autorität oder Familie. Ja, also dass man das für Werte hält, mit denen man sich identifiziert und die gegen eine Modernisierung verteidigt werden sollen. Das wären jetzt losgelöst von konkreten Inhalten auch nicht notwendigerweise Auffassungen, die demokratietheoretisch problematisch sein müssen, sondern es käme darauf an, wie das mit Inhalten ausgefüllt wird. Und über diese inhaltliche Ausfüllung kann man auch die Differenzierung einer demokratischen Rechten und einer extremistischen Rechten machen, die ich vorhin schon mit Bezug auf Roberto Bobbio angesprochen hat, ja, weil Sie den heutigen Tag schon so konkret erwähnt haben. Also der heutige Tag für uns, wo wir das hier aufnehmen, ist der Tag von bedeutenden Wahlen in ostdeutschen Ländern. Will ich vielleicht die Bedeutung auch an dem politischen Phänomen mal deutlich machen, auf das heute Abend sehr viele gezielt schauen werden, nämlich die Partei AfD. Die hat bekanntlicherweise ja eine 10-jährige Geschichte, die von internen Umbrüchen geprägt war. Und meine Deutung dieser Entwicklung lautet in einem Satz zusammengefasst, das ist eine Partei, die einmal mit einer rechtsdemokratischen Mehrheit gegründet wurde und eine rechtsextremistische Minderheit aufwies und die sich im Laufe dieser 10 Jahre ihrer Existenz bezogen auf diese Mengenverhältnisse genau gewandelt hat. Also sie ist heute aus meiner Sicht eine rechtsextremistische Partei in ihrer Mehrheit, die rechtsdemokratische Minderheiten aufweist. Und diese Differenzierung macht schon deutlich, dass man mit diesem Begriff des Rechtsseins in der Hinsicht auch unterscheiden sollte. Denn es ist etwas anderes, wenn eine rechte demokratische Partei eventuell 30% der Stimmen bekommt oder wenn es eine rechtsextremistische Partei ist, die 30% der Stimmen bekommen soll. Ja. Insofern müsste man, wenn man diesen Begriff rechts verwendet, auch diese Besonderheit in der Differenzierung hinzunehmen.
Ich gehe gerade noch mal zur CDU zurück, die Sie eben erwähnt haben. Ein weiteres Wort aus dem politischen Raum, was jetzt ja keine Richtungsangabe ist, ist konservativ. Und Sie haben eben das Wort rechtsdemokratisch verwendet. Ist das was Ähnliches? Also, wie grenzt sich hier Konservativismus vom Rechten ab? Oder tut er das überhaupt gar nicht?
Das Problem dieser beiden Begrifflichkeiten ist, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Ja. Der Begriff des Konservativismus lässt sich zuordnen einer der drei großen politischen Theorien des 19. Jahrhunderts: Konservativismus, Liberalismus, Sozialismus. Und das gesamte politische Spektrum in den europäischen Ländern ist aus dieser ideengeschichtlichen Tradition entstanden, hat sich weiterentwickelt. Es gab und gibt natürlich politische Phänomene, die man in diese Dreier-Typologie nicht einordnen kann. Das gilt etwa für die ökologische Orientierung oder die feministische Orientierung. Die bekommt man sozusagen in diesem Dreier-Kontext nicht unter. Das gilt übrigens auch für den Faschismus beispielsweise. Könnte man dort auch nicht eindeutig zuordnen. Aber diese Dreierausrichtung ist sozusagen eine grobe Orientierung, auch um politische Akteure einzuordnen. Und jetzt zum Konservativismus. Genau besagt, der Konservativismus hat sich jetzt mal mit Blick auf Deutschland formuliert, ja, vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart auch was mehrheitliche Ausrichtungen angeht, gewandelt. Der Konservativismus in Deutschland war bis Mitte des 20. Jahrhunderts mehrheitlich antirepublikanisch und antidemokratisch. Der Konservativismus der Weimarer Republik war erklärtermaßen gegen die Weimarer Republik. Und im Konservativismus gab es damals nur eine Minderheit, die pro-demokratisch und pro-republikanisch war. Und dieses Verhältnis hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts gewandelt, auch und gerade durch die CDU. Na, die CDU ist eine Integrationspartei gewesen, die alle möglichen bürgerlich-konservativen, aber auch weit rechts stehenden Strömungen versucht hat zu integrieren und sie im Laufe ihrer Geschichte auch demokratisiert hat. So, das ist ein großes Verdienst von Konrad Adenauer, das vielleicht sich nicht nur durch seine Demokratisierungsbereitschaft erklärt, sondern auch dadurch, dass die CDU Mehrheiten gewinnen wollte, um eben den Bundeskanzler mit ihm zu stellen. Ja. Aber das ist eine Entwicklung, die eben sehr stark mit dem Demokratisierungsschub auch verbunden ist. Trotz aller sehr konservativer und reaktionärer Positionierungen, die die Union lange bis in die 70er Jahre vertreten hat, muss man das im Verhältnis einfach so sehen. Und es gibt auch ausgesprochen links stehende Politikwissenschaftler wie der Kollege Klaus Leggewie, die das als ein historisches Verdienst der Union unter Adenauer angesehen haben. So, na? Also das ist sozusagen da der Punkt. Insofern sind Konservative auch eher rechtsstehend in diesem allgemeinen Sinne. Die Mehrheit der Konservativen in der Bundesrepublik Deutschland ist auch demokratisch und republikanisch ausgerichtet. Es gibt aber auch Konservative, die rechtsextremistisch ausgerichtet sind. Es gibt das Phänomen der neuen Rechten. Ich erwähnte ja einleitend, dass ich dazu vor 2 Jahren das Buch Intellektuelle Rechtsextremisten veröffentlicht habe. Darin habe ich mich auch mit der ideengeschichtlichen Tradition dieser Denker beschäftigt, die sich auf die sogenannte konservative Revolution der Weimarer Republik stützen. Und das ist eine eindeutig antidemokratisch, antirepublikanische Orientierung gewesen. Und die Anhänger dieser geistigen Strömung, die ich mit dem Begriff neue Rechte subsumiere, die definieren sich selbst als die eigentlichen wahren Konservativen der Gegenwart, wären aber für mich Rechtsextremisten. Zum Begriff, wie gesagt, kommen wir ja später dann nochmal gesondert. Insofern können Konservative auch Rechtsextremisten sein. Das eine schließt das andere nicht aus, weil es daran liegt, dass diese Phänomene auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Das Gemeinde vielleicht mal an dem anderen politischen Spektrum deutlich gemacht, es gibt nicht nur extremistische oder pro-diktatorische Sozialisten, die etwa die DDR oder die Sowjetunion toll fanden oder finden oder heute Kuba oder China toll finden, sondern es gibt auch demokratische Sozialisten im Sinne des Demokratieverständnisses, was wir vielleicht auch später nochmal thematisieren, die es auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab. Also Willy Brandt hat sich ausdrücklich als demokratischer Sozialist verstanden. Olof Palme in Schweden in den 70er Jahren oder Bruno Kreisky in Österreich waren sozialdemokratische Bundeskanzler, die die liberale Demokratie akzeptierten und die parlamentarische Demokratie akzeptierten, gleichwohl sich als demokratische Sozialisten verstanden, wie übrigens auch der einleitend erwähnte Norberto Bobbio. Das heißt, diese Begrifflichkeiten liegen auf unterschiedlichen Ebenen in der Hinsicht. Und man muss im Grunde genommen dann bei den Konservativen wie bei den Sozialisten eigentlich immer fragen, ist es die demokratische Ausrichtung oder ist die extremistische Ausrichtung damit gemeint?
Bevor wir jetzt über den Rechtsextremismus sprechen, wollte ich noch ein Wort dazwischen legen, nämlich den Rechtsradikalismus, der sich ja zumindest in der Definition des Verfassungsschutzes vom Rechtsextremismus unterscheidet. Wie ist dieser Begriff zu verstehen?
Schwierig. Also ja, vielleicht sage ich zunächst mal, ich benutze diesen Begriff nicht, ausdrücklich nicht. Erkläre vielleicht auch später, warum nicht. Und ich referiere mal kurz andere Deutungen davon, sowohl der Verfassungsschutzbehörden als auch in der Politikwissenschaft, will aber mit einem anderen Aspekt starten, nämlich wenn man nach der Wortbedeutung von radikal sucht, dann wird man auf die Wurzel verwiesen. Und das ist eine auch von meinen Studenten beliebte Vorgehensweise. Man sucht erstmal in einer deutschen Erklärung für ein Fremdwort und meint in dieser Begriffswahl dann den inhaltlichen Kern zu finden, was häufig nicht der Fall ist. Und so verhält es sich auch hier. Bei radikal geht es bei den Begriffsbedeutungen, die kursieren, nicht darum, dass an die Wurzel von etwas gegangen werden soll. Na? Das wäre übrigens eine Denkungsart, die ich selber gut fände. Und das hat ja was mit analytischem Tiefgang auch zu tun, der sozialwissenschaftliche Forschung prägen sollte. Und darum geht es bei dem Radikalismusbegriff gar nicht. So. Wie wird der in der Politikwissenschaft verwendet? Dazu ganz kurz, es gibt Kollegen in der Politikwissenschaft, die Probleme mit dem Extremismusverständnis haben, weil auch es einen Linksextremismus und nicht nur einen Rechtsextremismus gibt und weil der Begriff Extremismus von den Sicherheitsbehörden, sowohl von den Polizeibehörden wie von den Verfassungsschutzbehörden benutzt wird. Und deswegen benutzen manche Politikwissenschaftler den Radikalismusbegriff, um sich nicht mit dem Extremismusbegriff der Sicherheitsbehörden beschäftigen zu müssen. Das ist also ein bisschen so eine Ausweichstrategie in der Begriffswahl. Und das erklärt, warum diese Begrifflichkeit rechtsradikal oder Rechtsradikalismus in der sozialwissenschaftlichen Forschung auch vorkommt. Ja, häufig wird der Begriff da aber nicht definiert und genauer erläutert, sondern ist sozusagen so ein Etikett, was man dort benutzt und wo mir persönlich dann die Trennschärfe auch fehlt dazu. Ja. Bei den Verfassungsschutzbehörden, sorry, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ist es so, dass man dort bis 1971 oder 1972 das, was Sie heute rechtsextremistisch oder linksextremistisch nennen, als Linksradikalismus oder Rechtsradikalismus bezeichnet hat. Und damals gab es einen Innenminister, Werner Mayhofer von der FDP, übrigens ein ausgewiesener staatsrechtlicher und rechtsphilosophischer Kenner von Materien. Das hat man leider später nicht immer oder sehr selten nur noch in Ministerämtern gesehen. Der verwies darauf, dass dieser Begriff eigentlich schief ist, auch mit dem Hinweis darauf, dass es ja um die Wurzel eines Phänomens geht, und schlug dann vor, das ist die diplomatische Formulierung bei Ministerien, weist man dann an, so, ne, dass man dann lieber vom Extremismus sprechen sollte. Und seitdem sprechen auch die Verfassungsschutzbehörden vom Linksextremismus oder Rechtsextremismus, so. Und meinen das, worum es auch gleich nochmal gehen wird. So, was meinen die Verfassungsschutzbehörden heute mit Radikalismus? Das ist was Ähnliches wie früher, aber doch im entscheidenden Gesichtspunkt etwas anderes. Man geht nämlich davon aus, innerhalb der Verfassungsschutzbehörden, wie gesagt, nicht mein Sprachgebrauch, dass die Phänomene, die politischen Akteure, die sich noch im Rahmen der Verfassung bewegen, aber an deren Rand stehen, als radikal bezeichnet werden, aber nicht als extremistisch. Und diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist die offizielle behördliche Formulierung, negieren, die gelten als Extremisten, während die, die sie teilen, aber doch am Rande stehen, um darüber hinauszugehen, die als radikal oder Radikalismus ansehen. Ja. Das ist insofern durchaus eine wichtige Differenzierung und Entscheidung, weil sie auch erlaubt, politische Akteure, die noch demokratisch sind, kritisch zu kommentieren, aber auch deren noch demokratische Ausrichtung zu akzeptieren. Ich mache es mal wieder am Beispiel von dem deutlich, was wir eben schon auch angesichts der heutigen Wahlen als Thema hatten, der AfD. Na? Die AfD wird ja heute vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingeschätzt und von vielen Landesbehörden für Verfassungsschutz, zum Beispiel dem Landesamt in Thüringen, als gesichert rechtsextremistisch eingeschätzt. Ne? Vor gefühlt 5 oder 6 Jahren hätte man die Partei als nur rechtsradikal eingeschätzt, also gesagt, dass sie noch im Rahmen der Verfassung sich bewegt, aber immer mehr in den Randbereich rückt, mit der Option, vielleicht darüber hinauszugehen, wie es dann auch aus meiner Sicht der Dinge gekommen ist. Ne? Und diese Sphäre sozusagen, die wird von den Verfassungsschutzbehörden als Radikalismus bezeichnet oder radikal bezeichnet, wäre aber von daher für sie kein Beobachtungsgegenstand. Da muss man dann Extremismus nachgewiesen haben, damit eine solche Behörde dann nachrichtendienstlich auch sich damit beschäftigen kann. So, das ist sozusagen die Hürde, die überschritten werden muss in der Bewertung, wenn man sich solcher Phänomene nähert oder sie untersuchen will. Ja. Den Begriff Radikalismus benutze ich in dem Zusammenhang nicht. Ich würde dann in meinen Aufsätzen und Büchern schreibe ich davon, dass es dann eine rechtsdemokratische Ausrichtung gibt, die sich verstärkt hat und die dann aus meiner Sicht 2019 bei der AfD schon dazu führte, dass sie nicht mehr mehrheitlich rechtsdemokratisch, sondern mehrheitlich rechtsextremistisch wurde. Das wäre sozusagen mein Sprachgebrauch. Ich benutze in meinen Schriften den Begriff rechtsradikal gar nicht.
Aber der Bezugspunkt ist immer das Grundgesetz bzw. die Landesverfassungen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, rechtsradikal, rechtsdemokratisch ist eine Partei dann noch, wenn sie im allgemeinen Verständnis mit dem, was im Grundgesetz auch an Menschenrechten und so weiter festgelegt ist, vertragbar ist, auch wenn die Politik, die sie will, hart am Rand dessen ist, was dort steht.
Genau. Das ist aber die Perspektive der öffentlichen Meinung oder auch die Perspektive der Verfassungsschutzbehörden in dieser Frage. Genau. Ja. Wie gesagt, ich würde diese Begrifflichkeiten nicht benutzen, aber das ist sozusagen diese Perspektive. Ja. Es ist ja legitim, von der politischen Mitte sehr stark abzuweichen. Das ist für eine pluralistische Demokratie eine Selbstverständlichkeit. Man kann auch Regierungen oder gesellschaftliche Normen sehr entschieden kritisieren, solange man nicht die Grundwerte der bundesdeutschen Demokratie delegitimiert oder verwirft. Ja, das ist das, was Sie eben auch korrekt so formuliert haben, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist nicht das Grundgesetz in Gänze, sondern das ist der normative und institutionelle Kern des Grundgesetzes. Und wenn man den ganz oder teilweise ablehnt, dann würde man von einem Extremismus sprechen. Das ist aber sozusagen die Argumentationsweise, die Denkweise der Verfassungsschutzbehörden hier. Ja, ich würde mit anderen Begriffen arbeiten, aber vielleicht kommen wir da später noch zu.
Dann kommen wir jetzt zum Rechtsextremismus. Sie haben zwar eben davor gewarnt, zu sehr auf die Etymologie zu schauen. Ich habe es trotzdem gemacht. Extremismus vom lateinischen Extremus draußen außerhalb. Also das hieß ja dann in Analogie zu den Begriffen, die Sie eben ja auch kritisiert haben, wir sind außerhalb der FDGO.
Genau, ja. Ich habe es auch irgendwann mal gegoogelt, was der Begriffsstamm eigentlich bedeutet. Da bin ich auf das Stichwort das Äußerste gekommen. Und es kommt schon dem näher, oder was die Extremismusforschung in der Politikwissenschaft darunter auch versteht, der äußerste Gegensatz zu irgendeinem anderen Wert. Ja. Und das ist schon so ein bisschen merkwürdige Formulierung, gebe ich zu, weil das Gemeinte ist immer abhängig von was anderem, ja, was irgendwie negiert wird. Und das andere, was negiert wird, sind die Minimalbedingungen des demokratischen Verfassungsstaates. Das ist sozusagen die Formulierung, die in der Extremismusforschung, der politikwissenschaftlichen Extremismusforschung benutzt wird. Ich neige eher dazu, von den Basiswerten einer modernen Demokratie zu sprechen, weil ich gerne diesen Begriff der Demokratie stärker in der Definition drin haben möchte, weil mein Ansatz sehr stark demokratietheoretisch ausgerichtet ist und nicht staatsfixiert ist, wie manchmal einem unterstellt wird in der Hinsicht. Und darum geht es dann beim Extremismusverständnis. Ich sage vielleicht mal ganz kurz in aller Unbescheidenheit, weil ich ja dazu mich positionieren soll in unserem Gespräch, was mein Ansatz dabei ist. Und werfe dann einen Blick auf andere Verständnisse hier. Und ja, mein Ansatz ist der einer demokratietheoretischen Ausrichtung. Das heißt auch, dass ich Demokratie normativ bejahe, und zwar das moderne Demokratieverständnis. Modernes Demokratieverständnis meint, dass es nicht nur um das Mehrheitsprinzip geht, wie im alten Athen, wo man auch mehrheitlich dann Sokrates zum Tode verurteilen konnte, weil er die Götterexistenz geleugnet habe. Ja, das ist ja per Mehrheit beschlossen worden, aber man hat sozusagen sein Grundrecht auf Gesellschaftskritik oder Religionskritik oder Meinungsfreiheit negiert in dieser historisch-politischen Situation. Und moderne Demokratie verkoppelt das Mehrheitsprinzip eben mit Menschenrechten, mit dem Pluralismus, mit der Säkularität, mit der Gewaltenteilung. Es ist also ein sehr komplexes Gebilde moderne Demokratie, nicht eindimensional nur auf die Mehrheit fixiert. Ja, das haben wir alle so im Kopf. Das ist auch bei meinen Studenten so, wenn wir irgendwie was entscheiden sollen. Im Seminar, da machen wir natürlich eine Mehrheitsentscheidung und sagen, das regeln wir demokratisch, ja, aber Demokratie meint mehr als das Mehrheitsprinzip. Und deswegen benutze ich diesen Begriff Basiswerte moderner Demokratie, um eben auch Grundrechte, Menschenrechte, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Säkularität auch in Abgrenzung etwa zum islamistischen Extremismus in das Grundverständnis mit einzuschließen dann. Ja. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass die politischen Akteure, die diese Basiswerte ganz oder zu großen Teilen negieren, als extremistisch gelten. So, ne? Also wir zum Beispiel, ich benutze mal jetzt, wir haben immer vom Links- und Rechtsextremismus gesprochen. Ich benutze jetzt mal ein Beispiel aus dem religiösen Extremismus. Wer seine Gottesvorstellung über die der Volkssouveränität stellt, und es ist eine Auffassung, die im Islamismus dominiert, die aber auch in einem christlichen Extremismus kursiert, der in den USA durchaus stark politisch präsent ist, der ist in diesem Begriffsverständnis extremistisch ausgerichtet. Ne? Wer als höchste Identität von Menschen die Nation ansieht und nicht die Menschenrechte ansieht, der ist in diesem Begriffsverständnis, wie gesagt, meine Definition, meine Deutung von Extremismustheorie eben als extremistisch einzuordnen. Das ist also meine Verständnis, und das wird eben von den meisten Extremismusforschern, die diesen Ansatz eben auch bejahen, auch so gesehen. Ja. Es gibt aber auch, das muss ich dann sagen, jetzt referiere ich nur andere Auffassungen, es gibt in der Politikwissenschaft da auch Akteure, die diese Auffassung ablehnen. Die sprechen gelegentlich auch vom Rechtsextremismus, sprechen dann aber nicht von einem Linksextremismus. Das gibt es dann für die nicht. In der Regel auch nicht von einem islamischen oder religiösen Extremismus, sondern allenfalls vom Rechtsextremismus, weil sie dann der Auffassung sind, dass links und rechts gleichgesetzt werden würden, wenn man vom Rechtsextremismus und Linksextremismus spricht, was de facto falsch ist. Da gibt es keine Gleichsetzung. Das ist eine Behauptung, die immer gern vorgetragen wird, die aber in der Fachliteratur überhaupt nicht vertreten wird. Schade und unfair, dass das so ist, aber ist eben so. Ja. Und in diesem Spektrum der Politikwissenschaft lehnt man eben den Begriff Extremismus ab und verwendet dann den Begriff radikal oder extrem. Ja. Also man benutzt einen Begriff extrem und nicht extremistisch, so, ja, um sich von diesem eben erwähnten Verständnis abzugrenzen, benutzt aber dann auch nur den Begriff rechtsextrem und nicht linksextrem. So, also eine merkwürdige Schlagseite, die man dann im Verständnis der Begriffswahl dann auch hat. So, ja, das vielleicht zu der politologischen Debatte dazu oder den politologischen Kontroversen dazu, was aber Gegenstand eines eigenen Blogs wäre, das ist eine sehr verzwickte Debatte, die es dazu gibt in der Hinsicht. Ja, ich will noch zum behördlichen Verständnis etwas sagen. Dazu muss man zunächst mal darauf hinweisen, die Sicherheitsbehörden, insbesondere ich mache es mal fest am Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat eine rechtliche Grundlage. Das wird immer sehr gern ignoriert aus unterschiedlichen Gründen und Perspektiven, an die man sich halten muss als Sicherheitsbehörde oder als Verfassungsschutz. Und da steht dann drin, dass eine Aufgabe ist die Beobachtung von politischen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Ja, das ist da steht da also im Gesetz drin. Es steht übrigens nicht im Gesetz drin das Wort Extremismus, so, ja, sondern mit Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung müsste man ergänzen. Aber ich lasse es mal bei der Kurzform gleich. Das meinen die Verfassungsschutzbehörden mit Extremismus. Und demgemäß muss man, wenn man den Begriff Extremismus als Verfassungsschutzbehörde benutzt, auch belegen können, dass die politischen Akteure, die so bezeichnet werden, Bestandteile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablehnen. Ja. Da gibt es zurzeit auch zwei unterschiedliche Definitionen vom Bundesverfassungsgericht. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass dem so ist, aber so ist eben die Rechtsprechung. Die eine Definition stammt, glaube ich, von 2017. Das ist die neuere, die im zweiten NPD-Verbotsverfahren entwickelt wurde. Da sind die Kriterien die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Und dann gibt es eine ältere von 1952 noch, die entwickelt wurde beim Verbotsverfahren gegen die Sozialistische Reichspartei Deutschlands, SRP. Das ist eine Nachfolgeorganisation der NSDAP gewesen, die damals verboten wurde. Und dann hat damals das Bundesverfassungsgericht diesen Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung eben mit Inhalten gefüllt. Und ich will jetzt nicht die ganzen Kriterien auflisten, sondern ich nenne jetzt nur mal zwei, die für unser Thema am wichtigsten sind, nämlich die im Grundgesetz konkretisierten Grund- und Menschenrechte und der Ausschluss der Gewalt- und Willkürherrschaft. Ja, man kann über diese beiden Merkmale dann das, was wir jetzt Extremismus nennen, auch am besten und klarsten erfassen. Ja, inwieweit werden Grund- und Menschenrechte negiert? Inwieweit werden Elemente einer Gewalt- und Willkürherrschaft verteidigt oder legitimiert? Ja, und wenn man das nachweisen kann, dann sprechen die Verfassungsschutzbehörden eben von Extremismus. So, ja. Hinzu kommt übrigens noch, dass die Verfassungsschutzbehörden belegen müssen, dass es dabei um eine politische Bestrebung gehen muss. Ja, es geht also nicht um Gesinnungen oder Meinungen, ja, sondern es geht um politische Aktivitäten. Also nicht die Privatmeinung von Personen oder Buchautoren ist für sich allein genommen relevant, sondern das erkennbare Bestreben, diese Ideen auch politisch umzusetzen. Das muss in Kombination mit der Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nachgewiesen werden. Ja, bei einer Partei ist das problemlos so. Eine Partei ist ein politischer Akteur. So, ja. Und da muss eine Verfassungsschutzbehörde dann zum Beispiel nachweisen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung negiert wird. Um jetzt wieder an dem Beispiel, was wir jetzt schon häufiger hatten, aber auch was die meisten unserer Zuhörer auch am besten kennen dürften, weil es permanent Gegenstand der öffentlichen medialen Berichterstattung ist, zu bleiben, kann man es am Beispiel der AfD deutlich machen. Vielleicht kann man sich daran erinnern, dass die AfD dagegen geklagt hat, dass sie in den Verfassungsschutzberichten erwähnt wird als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Dagegen kann man klagen. Ja, das hat die AfD jetzt schon zum zweiten Mal gemacht und hat zum zweiten Mal dabei auch verloren, ja, weil die Verfassungsschutzbehörden dann, ja, fast salopp wurde das von den Journalisten als Materialschlacht bezeichnet oder Zitatenschlacht. Also wer die Filmaufnahmen gesehen hat von diesem Gerichtsverfahren, der kennt diese Berge von Ordnern, Leitsordnern, in denen die ganzen Zitate zusammengestellt wurden, die diese Ausrichtung der AfD belegten. Und das hat auch die beiden Gerichte dann überzeugt, in Köln und Münster, dass sie in diesen Fällen den Verfassungsbehörden Recht gegeben haben. Vielleicht dazu nochmal ausdrücklich eine Hervorhebung, die deutlich macht, es geht hier nicht darum, dass die Regierung nicht kritisiert werden darf oder die etablierten Parteien nicht kritisiert werden dürfen. Das ist natürlich sehr wohl der Fall. Das ist Ausdruck von Meinungsfreiheit und Pluralismus, sind Selbstverständlichkeiten. Es können sogar Teile des Grundgesetzes abgelehnt werden. Dann ist man aus der verfassungsschützerischen Sicht nicht zwingend extremistisch ausgerichtet. Das haben mich Studenten dann mal kurz vor der Abschlussprüfung gefragt, um für die juristischen Fächer dann wohl auch besser gewappnet zu sein. Und ich fand diese Frage eigentlich ganz gut, weil sie die Differenzierung deutlich macht. Das Beispiel ist ein bisschen wirklichkeitsfremd, aber man kann diese Differenzierung, glaube ich, ganz gut daran erkennen. Da fragte dann einer: Wenn man in Deutschland eine konstitutionelle Monarchie wie in Schweden einführen würde, wäre man dann schon extremistisch? Ja. Ich konnte erstmal ad hoc gar nichts dazu sagen, musste selber erstmal in mich gehen und darüber nachdenken und habe mich übrigens später dann auch mit einem Juristen dazu nochmal gesprochen. Und das, was ich dann sagte, war auch seiner Auffassung nach richtig. Das ist tatsächlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz, weil eine Monarchie in der Bundesrepublik Deutschland als politische Ordnung nicht vorgesehen ist, sondern wir sind, wie der Name schon sagt, Bundesrepublik Deutschland, eine Republik. So, ja. Es wäre von daher ein Verstoß gegen das Grundgesetz, aber kein Verstoß gegen die Freiheit freiheitliche demokratische Grundordnung, weil es bei der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nur um die Basiswerte, das ist jetzt mein Sprachgebrauch, des Grundgesetzes geht und nicht um das Grundgesetz in Gänze. Ja, und insofern kann man da so diese Differenzierung auch dann verdeutlichen, dass auch sehr rigide Schritte gegen Teilbereiche des Grundgesetzes nicht dazu führen würden, dass man als Extremist gilt, sondern nur, wenn es um Kernbestandteile des Grundgesetzes geht. Und das muss dann entsprechend nachgewiesen werden von den Verfassungsschutzbehörden, wenn sie so eine Einordnung vornehmen wollen. Und wie ich schon eben ausgeführt habe, man kann auch dagegen klagen als betroffener politischer Akteur, was die AfD reichhaltig gemacht hat. Und sie ist in allen entscheidenden Fragen bislang unterlegen, wo es um die Substanz dieser Einschätzung geht. So, in anderen technischen Fragen haben sie partiell mal gewonnen, aber nicht bei dieser Kernkomponente. Ja, das ist dann eben aus verfassungsschützerischer Sicht oder der Rechtsprechung, die es hier dazu gibt, das entscheidende Kriterium, um eben Extremismus nachzuweisen.
Und gerade am Beispiel AfD kann man ja sehen, dass ja da auch immer Teile einer politischen Bewegung, Teile einer Partei entsprechend eingeschätzt werden wollen, weil der Landesverband Thüringen zum Beispiel wird als gesichert rechtsextrem eingestuft, die Junge Alternative, die Jugendabteilung wird eingestuft. Und auch der ehemalige Flügel wurde ja zumindest so bezeichnet, aber die gesamte Partei in Klammern noch nicht.
Genau, ja. Ja, es gibt durchaus ein differenziertes Instrumentarium der Beurteilung durch die Verfassungsschutzbehörden. Es ist noch komplexer, als Sie jetzt in Ihrer Anmerkung auch nahegelegt haben. Auch jetzt rede ich nur über die behördliche Sicht darauf. Das ist jetzt nicht meine Perspektive als Politikwissenschaftler, aber einfach so, es gibt die Kategorien Prüffall, Verdachtsfall und gesicherte extremistische Bestrebung. Mit Prüffall ist gemeint, man schaut sich ein neues politisches Phänomen, was möglicherweise extremistisch sein könnte, darauf hin an, ob es zu Belege gibt. Dabei darf man als Sicherheitsbehörde keine nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen. Dann gibt es den sogenannten Verdachtsfall. Da gibt es Belege oder Anhaltspunkte, dass es sich um eine extremistische Bestrebung handeln könnte. Da darf man im eingeschränkten Sinne auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Und dann gibt es die gesichert rechtsextremistische Bestrebung oder extremistische Bestrebung. Dann darf man auch als Verfassungsschutzbehörde nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Sogar in einem weitaus höheren Maße als bei diesem Verdachtsfall Einstufung in der Hinsicht. Und ja, das sind sozusagen die drei Kategorien, die dort relevant sind in dieser Perspektive. In der Extremismusforschung gibt es diese Ausrichtungen nicht. Und wie Sie jetzt selbst schon an den Beispielen ausgeführt haben, gibt es dort auch aktuell unterschiedliche Bewertungen. Also die Junge Alternative, die Jugendorganisation gilt bundesweit als gesichert rechtsextremistisch, einzelne AfD-Landesverbände auch. Und wenn man in den Verfassungsschutzbericht reinschaut, dann werden auch ungefähr ein Drittel der AfD-Mitglieder als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, die dem formal aufgelösten, de facto noch existenten Flügel angehören. Und die anderen eben werden nicht mit dieser Kategorie belegt. Also da gibt es durchaus Einordnungen. Das ist aber, sag mal, für die breitere Öffentlichkeit tatsächlich sehr schwer nachzuvollziehen. Das hat so eine Binnenlogik, die auch mit juristischen Kategorien verbunden ist, die sozusagen da eine eigene innere Logik haben, in die man sich als Nichtjurist, der ich ja auch bin, erstmal eindenken muss, um das Gemeinte auch zu verstehen. Ich sage nochmal, ich als Politikwissenschaftler nutze diese Kategorien nicht. Ich habe ja eben schon am Beispiel der AfD auch meine Kategorien erläutert, wo, wenn ich davon spreche, dass eine ursprünglich mal rechtsdemokratische Partei mit einer rechtsextremistischen Minderheit zu einer rechtsextremistischen Partei mit einer rechtsdemokratischen Minderheit wurde, dann benutze ich gerne diese Begrifflichkeiten, um das Gemeinte zu veranschaulichen. Ja. Wir haben ja eben schon den Tag unseres Gespräches hier geoutet. Vor 2 Tagen ging durch das Internet ein Interview mit der Tageszeitung Die Welt eines früheren hochrangigen Landesfunktionärs der AfD, der seinen Austritt aus der AfD erklärt hat, gleichzeitig seine Sympathie zur Werteunion, also dieser Rechtsabspaltung der CDU, erklärt hat und diesen Parteiaustritt eben auch mit dieser politischen Entwicklung seiner Partei begründet hat. Der ist also jetzt nicht irgendwie CDU-Anhänger geworden oder gar links geworden, sondern der ist sozusagen, gehört offensichtlich dieser rechtsdemokratischen Minderheit an oder gehörte der rechtsdemokratischen Minderheit in der AfD an und hat da einfach einen Schlussstrich gezogen. Diesen Schlussstrich haben ja viele andere hochrangige Funktionäre auch der AfD gemacht, ja, zuletzt Jörg Meuthen, Frauke Petri und Bernd Lucke zuvor, ja, also alle Parteivorsitzenden, die aus der Partei ausgetreten sind, haben das ja damit begründet, dass ihre Partei immer weiter nach rechts gerückt ist und die rechtsextremistischen Anteile dominant seien. Insofern kann man sich bei dieser Einordnung, die ich vorgenommen habe, eben auch auf frühere hochrangige Funktionäre der AfD stützen, die teilweise deckungsgleich diese Formulierung benutzt haben, allerdings erst nachdem sie ausgetreten sind. So, ja. Aber die persönliche Glaubwürdigkeit des vorherigen Verhaltens dieser hochrangigen AfD-Funktionäre sollen ja hier nicht unser Thema sein.
Jetzt haben wir uns schon ziemlich lange unterhalten und ein großer Begriff fehlt noch, nämlich der des Rechtspopulismus. Und der steht, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, zumindest auf der Wikipedia-Seite der AfD, noch ein Stückchen über Rechtsextremismus bei den politischen Einstellungen. Also ganz klar gefragt, was bedeutet der Begriff Rechtspopulismus?
Schwieriger Schlussbegriff auch hier. Dazu muss ich vielleicht das Eingeständnis machen, dass ich 1994 schon mal ein Buch geschrieben habe mit dem Titel Volkes Stimme, Fragezeichen Rechtspopulismus in Westeuropa. Damals noch bezogen auf die Republikaner in Deutschland. Und ich habe diesen Begriff zwar benutzt in dem Untertitel dieses Buches, würde das heute vielleicht nicht mehr so in den Titel eines Buches reinpacken. Ich habe den Begriff dann dort auch erklärt, aber es war ein sehr frühes Buch zu dem Thema Populismus. Dann hat er sozusagen so eine Eigendynamik entfaltet, dieser Begriff. Und dann wurde alles und jeder als populistisch bezeichnet. Und das hat diesen analytischen Wert auch ja zunichte gemacht. Oder zumindest sehr stark reduziert, muss man dazu sagen. So. Und das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Begrifflichkeit. Ich fange mal an hier mit der Realgeschichte dieses Begriffes. Keine Angst, wird nicht zu lang, sondern man kann aus der Realgeschichte Besonderheiten ableiten. Und dann nenne ich auch die Merkmale aus meiner Sicht, die den Populismusbegriff trotz alledem auszeichnen. So, entstanden ist der Begriff Populismus aus der Populist Party in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie wissen ja alle, dass es nur 2 große Parteien in den USA gibt, die Demokraten und die Republikaner. Und es ist schon immer so gewesen, oder nicht immer, aber doch die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte so gewesen. Und in dieser eben erwähnten Zeit hat eine Populist Party dann Stimmengewinne zu verbuchen gehabt. Das war eine Partei, die insbesondere von den Farmern gewählt wurde. Und es hatte einen besonderen Hintergrund. Die Farmer oder die Landwirtschaft dort war in einer sozioökonomischen Krise. Die etablierten Parteien, Demokraten und Republikaner, kümmerten sich nicht so sehr um die Interessen der Farmer. Und die wählten dann eben diese Populist Party. So, ja. Und das merkten dann diese etablierten Parteien und interessierten sich dann auch um der Wählerstimmen wieder stärker für die Interessen der Farmer. Und so kam es, dass die Wählerzustimmung zu der Populist Party wieder zurückging und die Farmer eben diese beiden Großparteien wählten. So. Warum ist es interessant für das heutige Begriffsverständnis? Etablierte politische Parteien kümmern sich nicht um ein reales politisches Phänomen, nämlich die Krise im agrarischen Bereich. die Betroffenen davon suchen sozusagen eine Wähleralternative und stimmen dann für diese. Und dieser Effekt führt eben zum Lernen der etablierten Parteien. Sie nehmen wahr, dass für dieses Wählerklientel der Pharma eine Repräsentationslücke besteht und ja, nutzen dann eben diesen Effekt dann auch. Und das ist sozusagen eine Situation, die ein amerikanischer Historiker namens Lawrence Goodwin mit dem Buchtitel The Populist Moment, gibt es leider nicht in deutscher Übersetzung, das Buch von ihm aber gekleidet hat. Und dieser Buchtitel, der populistische Moment, kann man ja direkt übersetzen. Das ist sozusagen die Situation, in der wir auch sind. Es gibt offenkundig eine Repräsentationslücke, dass bestimmte Teile der Bevölkerung sich im etablierten Parteienspektrum nicht repräsentiert fühlen und dann in diese Richtung von vielleicht zwei heute als populistisch geltenden Parteien hin sich orientieren. So. Also das ist sozusagen zur Vorgeschichte dieses Begriffes. Und ich will vielleicht aus meinem damaligen Buch vier Elemente nennen, die mir sinnvoll erscheinen, um das mit Populismus Gemeinte analytisch zu erfassen. Der erste Aspekt ist der Bezug auf das Volk als Einheit. Das finden Sie beim populistischen Diskurs, dass man das Volk nicht als Gesellschaft unterschiedlicher Interessenorganisationen, Interessenströmungen, Richtungen ansieht, sondern unterstellt, dass das Volk eine Meinungseinheit ist, ja, oder eine Diskurseinheit ist. Ja. Da täuscht man sich aber über die gesellschaftliche Realität hinweg. Ja. Es gibt aber natürlich auch gerade in den USA zum Beispiel immer diese Anrede von allen Politikern, the American people know das und das, so, ja, also dass man von dieser Einheit ausgeht. Das ist aber einfach eine Fiktion, die nicht der sozialen Realität entspricht. Gleichwohl bedient sich der populistische Diskurs dieser Fiktion. Das zweite Merkmal beim Populismus ist der Rekurs auf das Unmittelbare, die direkte Beziehung. Das ist der Wunsch, hautnah mit dem Politiker verbunden zu sein, ja, die direkte Beziehung zu einem Politiker zu haben, die Volksnähe zu haben, ne? Und nicht diese abstrakte, institutionalisierte Prägung demokratischer Systeme. Ich wähle ja in Deutschland zumindest nicht den Bundeskanzler direkt. In den USA wähle ich wenigstens so indirekt über die Wahlmänner oder Wahlleute dann halt den Präsidenten. Also diese direktere Nähe ist in Deutschland zum Beispiel nicht gegeben. Und das ist ein Wunsch, der sehr weit verbreitet ist, diese direkte Beziehung von Regierenden und Regierten. So, ne? Und gerade dieser Wunsch, Regierende und Regierte, das ist sozusagen ein auch nicht unproblematischer Aspekt des Populismus, weil hier eine Einheit suggeriert wird von Regierenden und Regierten. Das kennt man von Rousseau, der Einheit von Volk und Regierung, oder von dem späteren Staatsrechtler Karl Schmitt, der heute ein Vorbild für viele intellektuelle Rechtsextremisten ist, dem auch eine Einheit von Regierenden und Regierten und Führer und Geführten gesprochen hat. Und in dieser Unmittelbarkeit eben auch einen Einklang sieht. Und dieser Einklang negiert eben den Pluralismus und die Vielfältigkeit von Gesellschaft. So, das ist da das Problem dabei. Aber es gibt eben dieses Bedürfnis nach dieser direkten Beziehung, dieser direkten Nähe, die ein Politiker haben sollte zum Volk. Ja. Das dritte Merkmal ist die Anlehnung an den Alltagsdiskurs oder den Stammtischdiskurs. Ja. Das ist etwas, was Politiker berücksichtigen müssen, auch wenn der Stammtischdiskurs nicht immer der richtige Diskurs sein muss, der moralisch richtige oder der rechtlich richtige sein muss. Aber was denken und fühlen Menschen, was wird im Alltagsgespräch am Stammtisch gesprochen? Und es gibt in Bayern diese Formulierung für die CSU, wir müssen die Lufthoheit über den Stammtischen wieder erreichen. So, ja. Also das ist so ein bisschen damit gemeint. Das ist diese Bezüge auf Mentalitäten, Deutungsmuster im Alltagsleben gibt und auf die der populistische Diskurs dann eben auch ausgerichtet ist. Und das vierte Merkmal, das ist ein Merkmal, was die meisten Populismusdefinitionen aber ins Zentrum stellen, ich habe es jetzt mal an das Ende gestellt, ist dieses Konfliktverhältnis von Elite und Volk. Der populistische Diskurs konstruiert einen Gegensatz der politischen Elite mit der Breite des Volkes. Und trägt diesen eben dann auch aus und voran. So, und das ist auch ein wichtiger Erfolgsgarant für populistische Agitation. Denn es gibt auch gute Gründe, Elite zu kritisieren, entweder aus moralischer Sicht oder was das politische Vermögen angeht oder was Doppelmoralen von politischen Handlungen beispielsweise angeht, dass man darauf dann eben auch Bezug nimmt. Ja. Teilweise ist das sehr kurios. Denken Sie daran, dass in den USA die populistische Agitation sehr stark dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zugeschrieben wird, der nun aus der gesellschaftlichen Elite kommt. Er ist ja kein Mann des Volkes in der Hinsicht und trotzdem wird er von seinen Wählern eben als Gegenfigur zur gesellschaftlichen Elite wahrgenommen. Also man sieht an dem Beispiel eben auch, dass diese Ansprüche nicht mit der gesellschaftspolitischen Realität einhergehen müssen, sondern dass das eben wichtig für den öffentlichen Diskurs ist. Und das sind so Merkmale, die man auf die Phänomene des Populismus anwenden kann. Es gibt mittlerweile auch eine Diskussion innerhalb der politischen Linken Europas, inwieweit man einen Linkspopulismus brauche. Da benutzt man auch diese vier formalen Merkmale, um eben politisch zu wirken. Das ist eine Debatte, die in Deutschland weniger geführt wird, aber bei europäischen Linksintellektuellen im Grunde genommen gang und gäbe ist in der Hinsicht. Und insofern ist dieser Begriff des Populismus oder populistischen Diskurses nicht nur gebunden an etwas politisch Rechtes. Ja. Wer also ein bisschen die amerikanische politische Entwicklung verfolgt hat, der weiß, dass es Präsidentschaftskandidaten gab bei der Demokratischen Partei, Bernie Sanders, sich übrigens auch als demokratischer Sozialist versteht, um den Begriffsgebrauch vom Beginn nochmal anzusprechen, der tatsächlich auch bewusst oder unbewusst mit diesen vier Elementen des populistischen Diskurses gearbeitet hat und meines Erachtens ein Teil des Erfolges seiner Kandidaturen. Er war ja insgesamt nicht erfolgreich, aber hat erstaunlich viele Zustimmung bekommen, erklärt sich eben auch durch diese Vermittlungsform dann letztendlich. Ja, ich bin trotz dieser Nutzung als Buchtitel vor 20 Jahren, ist es jetzt genau her, nee, 30 Jahre sogar her, wo ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich heute etwas zurückhaltend, weil der Populismusbegriff zu einem Schlagwort verkommen ist. Ich habe es damals auch diese komplexe Definition vorgenommen in meinem Buch. Ich habe dann auch gesagt, ich verkopple dieses Phänomen mit neueren Formen des Rechtsextremismus und habe das versucht, breit auszudifferenzieren in der Hinsicht. Das ist aber dann nicht in die Forschung so übernommen worden, sondern es ist dann so ein bisschen zu einem Schlagwort geworden. Heute gilt das überhaupt auch allgemein für die politische Debatte, wo alles, was populär ist, von den Gegnern als populistisch bezeichnet wird. Und die Populisten aus meiner Sicht sagen, dass das, was sie machen, populär sei. Und insofern ist dieser Begriff durch die öffentliche Auseinandersetzung, ja, aus meiner Sicht mit dem Anspruch der Differenzierung politikwissenschaftlicher Analyse dann auch verloren gegangen. Ja, das ist das Schicksal mancher Begriffe, könnte ich noch andere Beispiele für nennen, dem ist dann halt so.
Das war jetzt natürlich eine sehr differenzierte Antwort. Für mich untergebrochen, dieses Populistische heißt also, man suggeriert, es gibt eine allgemeine Meinung, einen sogenannten Volkswillen, und die rechtspopulistischen oder generell populistischen Parteien sind diejenigen, die diesen im Vergleich zu den, Zitat oder Anführungszeichen, denen da oben das durchsetzen wollen. Zusammengefasst heißt Populismus, es gibt einen latenten, versteckten, allgemeinen Willen und der muss gegen, in Anführungszeichen, die da oben durchgesetzt werden, weil die wollen was anderes.
Genau, das ist sozusagen auch die in der Politikwissenschaft allgemein geteilte Definition, die tatsächlich so ein bisschen runtergebrochen ist. Mir fehlen, wie gesagt, so ein paar Besonderheiten noch dabei, die ich eben so ein bisschen lange, vielleicht zu lange, weiß ich jetzt nicht, ausgeführt habe, die mir persönlich aber wichtig sind. Aber die meisten Kollegen, die in der Politikwissenschaft, die zum Populismus sich äußern, die stellen eben auch auf diese beiden Elemente ab, die Sie eben angesprochen haben. Vor allem den Gegensatz von Elite und Volk, der forciert wird im Diskurs, und dann eben das Suggerieren der Reinheit des Volkes. Also es wird eine böse Elite gegen die Reinheit des Volkes gestellt. Und daraus entfaltet sich sozusagen der populistische Diskurs. Das ist sozusagen der in einem Satz formuliert tatsächlich dann der Ansatz, der in der Forschung sehr stark verbreitet ist, der aber so andere, aus meiner Sicht sehr wichtige Aspekte dann so ein bisschen außen vor lässt.
Sehe ich das denn richtig, dass gerade rechtspopulistische Parteien dabei auch häufig diesen Volkswillen so interpretieren, dass das Volk eine Einheit ist? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Ungleichheit, was wir vorhin hatten. Ungleichheit heißt, Menschen aus anderen Kulturkreisen sollen nicht hier hinkommen, weil das wäre ja gegen den Volkswillen.
Ja, das spielt bei Rechtspopulisten auch eine Rolle, ist aber sozusagen unabhängig von der populistischen Dimension so. Also bei politisch rechts bis rechtsextremistisch eingestellten Menschen spielt die sogenannte ethnisch-kulturelle Identität, ja, so genannt mit Anführungszeichen jetzt gesprochen, sage ich ganz bewusst, weil die Anhänger dieses Identitätsverständnisses mir nicht erklären können, was genau damit gemeint ist, wo die ethnische Identität beginnt und endet und wo die kulturelle Identität beginnt und endet. Also das ist in dem politischen Spektrum so ein wichtiges Kriterium, mit dem gearbeitet wird. Ja, in den USA wird eben das Volk auch von einem eher linken Diskurs populistisch definiert, eben als alle Amerikaner, die als Einheit dargestellt werden. Also ich weiß nicht, wer sich vielleicht an die erste große Rede, die Obama gehalten hat, auf den Nominierungsparteitag, glaube ich, von John Kerry, also 4 Jahre, bevor er selber Präsident wurde oder antrat, hat er davon gesprochen, da hat er eine Rede gehalten, die rhetorisch, wie man das bei ihm kennt, sehr eindrucksvoll war. Er hat dann gesagt, es gibt nicht die Amerikaner und die Amerikaner, sondern es gibt nur die Vereinigten Staaten von Amerika. So, und dann gab es dann großen Beifall im Publikum. Das war auch rhetorisch brillant, wie er das da gemacht hat. Es entspricht aber nicht der sozialen Realität. Es gibt nicht die Amerikaner, sondern es gibt konservative und progressiv ausgerichtete Republikaner, es gibt wohlhabende und ärmere Amerikaner. Und die sich in dieser Hinsicht dann auch unterscheiden, was Mentalitäten, Orientierungen, Positionen angeht. Und diese Inhomogenität, diese Heterogenität in der Realität wird von Populisten direkt oder indirekt geleugnet. Und sie suggerieren eine Homogenität, die so nicht besteht, träumen aber auch von der Umsetzung dieser Homogenität, die eben dann auch Pluralismus reduzieren würde. Und das ist aber unabhängig von der Frage, wie man zum Thema Migration steht. Das ist nun mal ein eigenes Feld sozusagen.
Wir haben uns jetzt ganz viel über diese verschiedenen Begriffe unterhalten und jetzt noch zum Abschluss die Frage, inwiefern sind denn diese Begriffe rechtsradikal, rechtsextremistisch, rechtspopulistisch, rechtskonservativ oder auch auf der anderen Seite links, Mitte und so weiter sinnvolle Analysebegriffe? Weil ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, eine Partei, die heute bestimmt in 2 Landesparlamente gewählt wird, das Bündnis Sarah Wagenknecht, hat auf der Wikipedia-Seite noch keine Einschätzung. Sind diese eindimensionalen Richtungsbegriffe rechts, Mitte, links überhaupt gerade in so einer komplexen Welt, in der wir jetzt leben, geeignet, Politik und Politikideen und Parteien zu beschreiben?
Ja, schon, aber wie ich einleitend auch gesagt habe, ist es nicht sozusagen, dass dadurch alle Klarheit entsteht, sondern es sind mehr Begrifflichkeiten, die zur Orientierung dienen. Es sind auch Begrifflichkeiten, die gerne missbraucht werden oder umgedreht werden in öffentlichen Diskursen. Die Frage ist jetzt aus so der politikwissenschaftlichen Sicht, wie geht man mit diesem Phänomen um? Soll man jetzt auf diese Begriffe verzichten, nur weil sie politisch instrumentalisiert werden, dann würde unsere Sprache sehr schnell sehr arm werden. Aus der wissenschaftlichen Sicht ist es immer wichtig, diese Begriffe auch zu definieren und sie nicht nur sozusagen so salopp zu verwenden, um Etikette zu verteilen. Und das fehlt so ein bisschen in der ganzen Auseinandersetzung. So, ne? Wenn wir jetzt auf diese Begriffe verzichten, wir brauchen etwas, um Einordnungen vorzunehmen. Ne? Der Begriff Rechtsextremismus ist von allen Begriffen, die wir hier diskutiert haben, vielleicht noch der am trennschärfsten, weil es relativ gut entwickelte Kriterienkataloge dafür gibt. Das gilt sowohl für die juristische, behördliche Seite wie für die politikwissenschaftliche Seite, um eben solche Zuordnungen vorzunehmen. Es gibt aber auch Phänomene, Sie haben eben eines genannt, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht, das man aktuell nicht in diese Schemata einpressen kann. Man wird sich vielleicht an die Aussage von dem CDU-Vorsitzenden und Oppositionsführer Merz erinnern, der gesagt hat, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht sowohl linksextreme wie rechtsextreme Merkmale aufweise. Also er hat auch den Begriff Extreme, glaube ich, benutzt und nicht extremistisch benutzt. Vielleicht, um sich eine Koalitionsoption aufrecht zu erhalten. Keine Ahnung. Das werden wir dann vielleicht wissen, wenn dieser Podcast gehört wird, weil wir dann alle schlauer sind. Und da gibt es natürlich tatsächlich dann Probleme der Einordnung. Ja. In vielerlei Hinsicht vertritt das Bündnis Sarah Wagenknecht eher, konservative, formal konservative Wertvorstellungen, weil man zurück zu irgendeinem idealisierten Zustand will. Sarah Wagenknecht hat sich ja mal dezidiert als marxistisch-leninistisch verstanden, auch auf wirtschaftspolitischen Sinne. Und wenn man ihre letzten Bücher gelesen hat, steht sie nicht mehr auf Marx und Engels, sondern auf Ludwig Erhard und die soziale Marktwirtschaft der 50er, 60er Jahre. Wohlstand für alle sozusagen, also dass sie diese Option als Orientierungspunkt wählt. Und in dieser Frage ist sie dann sogar in diesem formalen Sinne konservativ ausgerichtet. Und sie will auch sozusagen Migration reduzieren, um auch eine in der Hinsicht etwas homogenere Bevölkerungszusammensetzung zu haben, wie man das aus früheren Jahrzehnten her kennt. So. Und das macht sie sozusagen dann eher konservativ, was auch hieße in der Links-Rechts-Achse eher rechts angesiedelt. Dagegen sprechen dann aber sozialen wirtschaftspolitische Positionen, die allgemein als eher links gelten. Aber mittlerweile gibt es eben auch Einforderungen von mehr Sozialstaatlichkeit von politisch rechter Seite. Es gibt in der neuen Rechten einen Flügel, der wirtschaftspolitisch einen Sozialstaat für ethnisch Deutsche will, um es mal so zugespitzt zu formulieren. Und das sind in Teilen auch Aussagen, die von links geteilt werden. Ja, wenn Sie in die einschlägigen Bücher dieser Autoren der neuen Rechten schauen und in die Fußnoten schauen, das ist ja mein Job als Hochschullehrer, in die Fußnoten zu schauen, dann finden Sie dort Berufung auf linke Autoren. So, ja. Insofern gibt es immer stärker auch das Phänomen, dass diese einzelnen Elemente miteinander ein Mischverhältnis eingehen. So. Und das ist so, auch wenn Sie nach Frankreich schauen, die linken Parteien in Frankreich haben durchaus eine starke nationale Ausrichtung. So, die gehen auch mit der französischen Flagge demonstrieren oder so. Könnte man sich von deutschen Linken umgedreht gar nicht vorstellen. So. Also es ist so eine Durchmischung von einzelnen Bestandteilen dieser politischen Orientierung gibt. Das macht das Geschäft schwierig, was die Einordnung angeht. Insofern kann ich, wenn Ihre Zurückhaltung oder Skepsis nicht nur rhetorisch in der Frage formuliert war, sondern auch für ihre Position stehen würde, mehr als nur nachvollziehen. Aber es geht mir, das hatte ich auch einleitend gesagt, nicht darum, letztgültige Weisheiten zu verkünden, sondern eigentlich nur Annäherungswerte an diese Phänomene und an diese Analyseinstrumente zu vermitteln. Man wird sie in der Debatte dann eben auch genauer ausdifferenzieren müssen. Das gilt auch für die Einschätzung des Bündnisses Sarah Wagenknecht oder die Entwicklung der AfD oder anderer politischer Parteien oder Akteure in anderen Ländern, die sich in der Hinsicht herausbilden.
Sie haben vorhin die AfD charakterisiert als eine ursprünglich rechtsdemokratische Partei, die immer weiter Richtung Rechtsextremismus gewandert wäre. Gilt das auch für die gesamte deutsche Politik? Ist die Gesellschaft, ist die Politik rechter geworden? Oder immerhin haben Sie sich schon in den 90ern zum Beispiel mit den Republikanern befasst. War Deutschland auch öfters oder schon immer wieder mal so rechts, wie es jetzt scheint?
Ja, das würde ich schon so sehen wollen. Und zwar kann man das ja ausmachen an politischen Akteuren und deren Entwicklungen. Ja, also wenn man die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betrachtet, hat es bislang noch keinen Fall gegeben, wo eine Partei rechts von der Union, um es mal so zu formulieren, kontinuierlich Wahlerfolge hatte. Na, das war von 66 bis 68 bei der NPD der Fall und es war 89 bei den Republikanern der Fall. Die AfD ist eine Partei, die binnen kürzester Zeit es nicht nur geschafft hat, in alle Landtage einzuziehen, ja, aktuell mit einer Ausnahme, aber das ist wirklich ein Ausreißer in einer bestimmten Situation gewesen. Also nicht nur in alle Landtage einzuziehen, sondern auch steigende Wählerzustimmung zu verbuchen, gleichzeitig sich aber auch radikalisiert hat. Ja. Die letztgenannte Einschätzung von mir ist jetzt nicht unbedingt eine Einschätzung, die nur von Kritikern, demokratietheoretischen Kritikern der AfD geteilt wird, sondern innerhalb der AfD auch selber so gesehen wird. Also Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen, hat ganz deutlich formuliert, die AfD war noch nie so rechts, wie sie heute ist. Und er sagte auch vor der Europawahl dann, während überall in Europa die Parteien wie der Front National bzw. Rassemblement National sich formal mäßigen, rücken wir weiter nach rechts und haben trotzdem Erfolg. So, ja. Also es sind schon so Beobachtungen auf der Ebene, die diese Entwicklung dann eben auch verdeutlichen. Das haben wir auch auf dem Bereich, im Bereich öffentlicher Protestbewegungen. Pegida ist heute nicht mehr relevant, aber Pegida ist seit Mitte der 10er Jahre eine Protestbewegung gewesen, die kontinuierlich 30.000 Leute auf die Straße gebracht hat. Das hat es vorher in der Geschichte von Deutschland nicht gegeben. Ne? Die Protestbewegung, die von rechts, die es vorher gab, das war Anfang der 70er Jahre, die Protestbewegung gegen die Ostpolitik der damaligen Bundesregierung unter Willy Brandt. Die haben auch größere Zahlen auf die Straße gebracht, aber nicht so längerfristig. Und diese Entwicklung ist auch nicht mit der Etablierung einer entsprechenden Partei einhergegangen. Und das ist eine Situation, die in der bundesdeutschen Geschichte tatsächlich neu ist. Insofern kann man in der Hinsicht von einem Rechtsruck sprechen. So. Vielleicht ein präventiver Gegeneinwand gegen eine potenzielle Kritik dieser Aussage. Das spiegelt sich nicht unbedingt in der Erhöhung des rechtsextremistischen Einstellungspotenzials wider. Da gibt es ja regelmäßige Umfragen zu und Forschungen zu. Da sind diese Zahlen relativ stabil geblieben und haben keine großen Ausreißer nach oben zu verzeichnen. Das widerspricht aber dieser These meines Erachtens nicht, weil was sich geändert hat, ist nicht das Ausmaß rechtsextremistischer Einstellungen in der Gesellschaft. Das hat es in dieser Form schon seit Jahren, Jahrzehnten gegeben. Wenn man die Forschung dazu kennt, kann man da weit zurückgehen. Sondern das Neue daran ist, dass dieses Einstellungspotenzial sich auch politisch artikuliert. Der Gestalt, dass es AfD wählt oder bei Pegida auf die Straße gegangen ist. So. Und das hat es vorher nicht gegeben. Das hat es nur ausnahmsweise gegeben bei den Republikanern 1989 oder bei der NPD 2004 und 2007, 2008 in Ostdeutschland, in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind sozusagen die Besonderheiten in der Geschichte davor. Und wenn wir jetzt die politische Entwicklung sie anschauen mit der AfD, das hat eine ganz andere Qualität als vorher. Das Einstellungspotenzial in der Gesellschaft für so etwas bestand aber schon vorher. Und die demokratischen Volksparteien, die es ja mal gab mit CDU und SPD, denen ist es teilweise gelungen, dieses Potenzial zu integrieren. Also das auch gemein mit der Integrationsleistung von Adenauer, von der ich vorhin sprach. Und die beiden großen Parteien haben dieses Spektrum eben auch lange Zeit integrieren können. Das wissen wir auch aus der Einstellungsforschung. Also die in der Sinus-Studie von 1979, wo ein Ergebnis war, dass 13% der Bevölkerung wieder einen Führer haben wollten. Diese Leute haben damals nicht die NPD mehrheitlich gewählt, sondern die beiden großen Volksparteien. Die konnten also dieses Einstellungspotenzial integrieren. Und das funktioniert heute nicht mehr. Das ist sozusagen das qualitativ Neue bei der Geschichte. So. Ich will vielleicht nochmal darauf hinweisen, weil um falsche Erwartungshaltung wollte ich gar nicht erst aufkommen lassen. Deswegen habe ich das auch gleich zu Beginn gesagt. Das, worum es mir hier ging, sind Annäherungen an eine Diskussion über diese Begrifflichkeiten, nicht letztgültige oder endgültige Wahrheiten in der Hinsicht. Es erscheint mir auch wichtig, bestimmte Begrifflichkeiten auch weiter zu benutzen und sie in ihrer Dimension deutlich zu machen. Als Extremismusforscher ist der Extremismusbegriff mir natürlich wichtig, aber nicht, weil es hier um die Extremismusforschung geht, sondern um das Gegenteil, nämlich die Demokratie oder das moderne Demokratieverständnis. Und insofern ist mir der Extremismusbegriff wichtig, weil er den Unterschied zu moderner Demokratie auch ins innere Zentrum stellt. Und deswegen sage ich auch, Extremismusforschung ist Demokratieforschung oder Demokratietheorie. Und da mir das eine verteidigungswerte Gesellschafts- und Staatsordnung ist, eben auf den Basiswerten von Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit, von Pluralismus und von Volkssouveränität, ist mir das auch ein wichtiges Anliegen, diesen Begriff gewahrt zu sehen, auch in der Trennschärfe, wie ich behaupte, ihn zu vertreten.